ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen bei Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Und natürlich auch für alle interessierten Männer. Wir besprechen hier alle Fragen rund um die Hormonumstellung und wollen euch zur Expertin eures eigenen Körpers machen. Wir, das sind die Hormonexpertin, Frauenärztin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft Dr. Katrin Schaudig und ich, Katrin Simonsen, Redakteurin, Moderatorin bei MDR Aktuell. Hallo zu Ihnen nach Hamburg, Frau Schaudig.
Hallo Frau Simonsen, ich grüße Sie.
Unser Thema heute ist die Endometriose. Viele von euch haben bestimmt schon mal davon gehört oder sind vielleicht selbst betroffen oder haben eine Freundin, die betroffen ist. Endometriose ist eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen. Schätzungsweise 8-15% aller Mädchen und Frauen sind betroffen. In Deutschland schätzt man, dass wir so 2 Millionen Frauen mit Endometriose haben. Und diese Zahl ist deshalb geschätzt, weil die Diagnose gar nicht so einfach ist und es viele Fälle gibt, die gar nicht erkannt werden. Bis zu einer Diagnose, auch das ist eine statistische Durchschnittsgröße, braucht es in der Regel 10 Jahre und 3 Ärzte. Und wir haben uns zu diesem Thema eine der Expertinnen in Deutschland eingeladen. Zu Gast ist heute bei uns Professorin Silvia Mexner. Sie ist Gynäkologin und eine der bekanntesten Endometriose-Expertinnen in Deutschland. Sie hat sich der Forschung der Endometriose und der Behandlung von Patientinnen verschrieben. Sie ist Leiterin des Endometriose-Zentrums der Berliner Charité. Sie operiert und nimmt sich in der Sprechstunde viel Zeit für individuelle Behandlungsansätze für ihre Patienten. Sie hat auch schon 2 Bücher zum Thema geschrieben. Sie hat also viel zu tun. Ihre Expertise ist gefragt und deshalb freuen wir uns heute sehr, dass sie sich Zeit genommen hat, hier dabei zu sein. Hallo zu Ihnen nach Berlin, Frau Mexner.
Hallo, ich freue mich auch total, hier dabei zu sein.
Frau Mexner, wir machen es im Podcast immer so, dass wir versuchen, alle immer auf den gleichen Stand zu bringen und mitzunehmen. Deshalb würde ich Sie zu Beginn einfach nochmal bitten, uns zu erklären, was ist eigentlich Endometriose?
Ja, gern. Also von Endometriose sprechen wir, wenn Gebärmutterschleimhaut, ähnliches Gewebe, was ja normalerweise nur in die Gebärmutterhöhle gehört, außerhalb der Gebärmutterhöhle vorkommt. Und zwar entweder im kleinen Becken, dann sprechen wir von Endometriose. Oder, was mindestens genauso häufig ist, wenn nicht häufiger, in der Gebärmuttermuskelwand, da sprechen wir von Adenomiose. Das ist ganz wichtig, dass wir die Gebärmutter auch immer mit dabei haben.
Und weiß man, wie dieses Gewebe rausgelangt aus der Gebärmutter?
Wir denken, dass die Gebärmutter ist ja ein Muskel. Dieses Muskelorgan bewegt sich, nämlich während der Menstruation kommt es zu Krämpfen. Und Frauen mit Endometriose haben oft sehr starke Krämpfe. Das ist wahrscheinlich eine genetische Veranlagung, also was mit genetisch mitgegeben wird. Starke Gebärmutterkrämpfe. Und wenn das nun also Monat für Monat passiert, dann gibt es da in der Schicht zwischen Schleimhaut und Muskulatur wahrscheinlich so Scherkräfte, die so Mikrotraumen verursachen und dadurch werden Gewebsrepairmechanismen in Gang gesetzt und im Rahmen dessen wahrscheinlich auch Stammzellen aktiviert, die ja zur Regeneration des Gewebes wichtig sind. Und das haben auch alle Frauen und menstruierenden Menschen sozusagen, das ist vorgegeben. Aber wenn es dann mit der Zeit zu Umbauvorgängen dort kommt, dann können diese Zellen dort, diese Stammzellen ihre Nische verlassen und wenn die in die Muskelwand abwandern, dann kann sich dort Adenomiose ausbilden oder wenn sie eben über die Eileiter in den Bauchraum gelangen, dann auch die Endometriose.
Also es kann durch die Eileiter, da ist eine Öffnung, das ist...
Ja, wenn wir zur Zeit der Menstruation zufällig eine Bauchspiegelung machen, dann sehen wir bei fast 80-90% der Frauen dann auch Blut aus den Eileitern herauskommen, sogar manchmal, oder blutig tingierte Flüssigkeit. Das nennt man retrograde Menstruation. Das haben nämlich fast alle, während ja aber nicht alle Endometriose haben. Deswegen muss es noch andere Faktoren geben. Entweder jetzt diese Stammzelltheorie, Tissue Injury and Repair und dann diese Stammzelltheorie. Und dann spielt sicherlich auch noch das Immunsystem auch noch eine Rolle.
Mhm. Endometriose, also ich weiß es nur von Freundinnen, zeigt sich meist durch starke Schmerzen während des Zyklus. Sie haben jetzt schon gesagt, bei denen gibt es offenbar mehr Bewegung in der Gebärmutter, mehr krampfartige Bewegung. Was genau löst denn dann diese Schmerzen aus, die Endometriose verursacht?
Das Wichtigste sind wirklich die Regelschmerzen und da kommt es dazu, dass da Gewebsbotenstoffe freigesetzt werden, die zu Krämpfen führen, die stärker sind als die Gefäßwände und die können das regelrecht abdrücken. Wie beim Herzinfarkt muss man sich das ein bisschen vorstellen. Na, das ist ja ein schlimmer Schmerz, wenn ein Teil eines Organes Passagier nicht mehr versorgt wird mit Blut. Dann haben wir einen ischämischen Schmerz und solche starken Krämpfe haben wir tatsächlich auch an der Gebärmutter, die dann so die Gefäße mit abdrücken, dass es quasi ischämische Schmerzen gibt, im Extremfall, aber auch die Freisetzung der Schmerzbotenstoffe, die macht dort auch Entzündung und führt tatsächlich dazu, dass auf so einer Skala, wir arbeiten auch immer mit so einer Schmerzskala, Schmerz ist ja was Subjektives, trotzdem kann man versuchen, das einzuordnen, diese Skala von 0 bis 10, bei 10 ist wirklich schlimmster vorstellbarer Schmerz, ab 3 mag man eine Schmerztablette nehmen, bei 8 ordnen wir ungefähr Geburtsschmerz ein und viele Frauen mit Endometriose geben das wirklich bei 7, 8, 9 an.
Darf ich was dazwischen fragen? Du hast gerade gesagt, das finde ich total interessant, dass dieses Abdrücken der Gefäße quasi eine verminderte Blutversorgung dann ist, wie beim Herzinfarkt und dann das tut einfach weh. Aber wie ist denn das bei Endometrioseherden, die jetzt nicht in der Gebärmutterwand sitzen, sondern die irgendwo auf dem Bauchfell drauf liegen? Ist es der gleiche Ischämie-Mechanismus, also Blut-Sauerstoffmangel sozusagen in diesen Zellen während der Menstruation oder ist es ein anderer Schmerz?
Ja, nee, da hast du vollkommen recht, das ist ein anderer Schmerz. Das war jetzt erstmal nur der Regelschmerz, über den wir gesprochen haben.
Verstanden.
Und tatsächlich, wenn Herde woanders sitzen, dann bauen die sich auch auf über den Zyklus. Also Endometriose ist eine hormonabhängige Erkrankung. Und wenn wir einen normalen Zyklus haben, dann baut sich ja bei der Follikelreifung wird Östrogen gebildet. Und das erreicht übers Blut alles. Auch die Gebärmutter, Ziel ist ja, die Gebärmutterschleimhaut soll sich aufbauen in Erwartung des befruchteten Eis. Das ist ja das Hauptanliegen dann an dem Moment. Aber wenn wir eben anderswo Endometrioseherde haben, erreichen diese Östrogene dort auch die Herde. Und dann zur Zeit der Menstruation dann kommt es ja zu dem, der wird ja in Gang gelöst, auch durch den Hormonabfall. Kommt es auch in Ektopen, wir sagen dann Ektopeherde dazu, zur Freisetzung von Schmerzbotenstoffen. Und es sind ja auch kleine Drüsen. Und die bluten dann tatsächlich auch in sich hinein. Deswegen sind ja Bauchfellherde oft mit der Zeit braun-schwarz. Die sehen wir bei der Bauchspiegelung als braun-schwarze Punkte. Oder in den Eierstöcken als Zysten, so etwas unschöner Begriff Schokoladenzyste, weil der Zysteninhalt altes Blut beinhaltet wie so flüssige, zähflüssige Schokolade, so dass das halt auch überall anders passiert tatsächlich. Und das ist auch etwas ganz Typisches, zyklische Unterbauchschmerzen, die dann auch Tage vor der Menstruation schon aktiv sind. Das sind immer Zeichen für Bauchfellherde, dann könnten wir theoretisch, also es ist Gott sei Dank seltener, aber auch tief infiltrierende Herde haben, die in die Blasenwand hineinwachsen können oder in im Darm. Und die wachsen immer von außen durch das Organ hinein und breiten sich meistens in der Muskelschicht dieser Organe aus. Aber wenn die komplett die Wand der Organe durchwachsen haben und auf der anderen Seite quasi wieder rauskommen, dann kann es sogar zyklisch zu Blut im Urin oder Blut im Stuhl kommen. Das sind auch wichtige Hinweise. Mhm. Und diese Herde schwellen halt auch an, zyklisch, und dann tut es auch noch eben beim Wasserlassen oder Stuhlgang auch zyklisch weh. Mhm. Das sind so Schmerzen, die durch die Läsionen selber entstehen. Aber es kommt noch mehr dazu. Der Körper reagiert natürlich, ne? Also wenn wir das wirklich vergleichen mit Geburtsschmerz, 8. Wie Schmerz von 8, das macht man mal mit und überlebt es auch, aber man möchte es eigentlich nicht jeden Monat. Ja. So, ne? Und das ist jetzt aber bei diesen Menschen eben der Fall. Und dann führt es aber auch dazu, weil Schmerz ist ja auch hat ja einen Sinn, nämlich es ist ein Warnsignal, dass der Körper auch reagiert, wenn sowas immer wieder kehrt. Und es ist leider nicht so, dass der Körper nun oder das Gehirn oder das Rückenmark versteht, ach, das sind nur die Menstruationsschmerzen, die müssen wir runterregulieren. Das passiert leider nicht. Der Körper wird mehr und mehr in Alarmbereitschaft versetzt, so dass sich sogar das nozizeptive Feld, also die Schmerzempfindlichkeit, das weitet sich aus. Und dann können auch Wasserlassen und Stuhlgang und alles wehtun, selbst wenn da gar keine Herde dran sitzen, weil das Schmerzfeld sensitiver wird, die Schmerzschwelle sinkt auch mit der Zeit. Man füttert damit quasi oder das Schmerzgedächtnis wird aktiviert und wird sensitiviert und der Körper reagiert mit einer Abwehrhaltung, mit einer Schonhaltung, das heißt irgendwann kommen die Beckenbodenmuskeln dazu, die verkrampfen, man hat eine Fehlhaltung, eine Schonhaltung, dann kommen Schmerzen beim Geschlechtsverkehr dann auch dazu, weil der Beckenboden verkrampft ist, weil es regelrechte Beckenbodendysfunktion gibt. Das kann sich bis zum Zwerchfell ausweiten, bis wirklich der gesamte Bewegungsapparat auch nicht mehr ganz frei ist. Und ja, das hat deswegen auch wirklich diese umfangreichen Beschwerden, weil dann der Beckenboden dysfunktional ist, kann man auch außerhalb der Regel Schwierigkeiten haben, Wasser zu lassen, dass man das Gefühl hat, man kriegt die Blase nicht richtig leer oder auch Stuhlgang tut weh, Verstopfung, Durchfälle. Das ist dann sehr, sehr umfassend.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das sozusagen mit jedem Zyklus dann sein, dass mehr Gewebe nach außen dringt und sich dort dann vermehrt oder?
Ja, das sind Mini-Zellen natürlich, aber es ist eine langsam progressive Erkrankung, die sich halt über so viele Jahre dann ausbildet. Ne? Also wenn wir jetzt selbst bei 16-Jährigen, die schwere Regelschmerzen haben, eine Bauchspiegelung machen würden, würden wir wahrscheinlich ganz oft gar nicht sehen, weil das erstmal sich nur in der Gebärmutter abspielt. Das ist jetzt nicht so, dass wir da zugucken könnten. Und diesen Moment, den verpasst man dann eben oft oder ist auch bisher absolut verpasst worden, andauernd, weil wenn man im Ultraschall erstmal nichts sieht, und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn wir im Ultraschall nichts sehen, dann heißt es, es ist nicht fortgeschritten. Denn die fortgeschrittene Endometriose, also die großen Befunde, Blase, Darm, also wir haben es sehr gut gelernt, viel zu sehen, aber Bauchfellherde eben nicht. Und die Adenomyose, also wenn man die sicher sieht im Ultraschall, dann sage ich, ist es auch schon zu spät, weil das bedeutet, dass die Gebärmutter wirklich schon zerstört ist. Ne? Wenn wir da Zysten sehen, wenn wir echogene Inseln sehen, dann ist die ganz gravierend gestört und hat dann auch noch Risikofaktoren oder bringt da neue Probleme mit sich für die Fertilität, auch für Schwangerschaft und Geburt. Also ist eigentlich gut, nichts zu sehen oder nur unsichere Zeichen zu haben in der Gebärmutter. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, schon zu behandeln. Wir können eigentlich behandeln, ohne dass wir irgendwas sehen müssen, weil wir behandeln ja die Schmerzen und nicht irgendwelche Befunde.
Aber was die Diagnosemöglichkeiten angeht, das interessiert mich noch, weil ich dachte immer, man muss sozusagen reingucken in den Bauch. Aber das hat sich verbessert?
Ja, das ist jetzt wirklich verändert worden in den Leitlinien. Also die Bauchspiegelung ist nicht mehr Goldstandard der Diagnostik, sondern wirklich die Anamnese, der klinische Befund, Ultraschall. Und klar, wenn wir dort was sehen, ist auch klar, dann haben wir schon eine recht sichere Diagnose. Aber wenn wir nichts sehen und die Beschwerden und Symptome, diese zyklusabhängigen Beschwerden, die passen, dann soll man wirklich einen konservativen Therapieversuch machen. Und operieren tun wir nur noch, wenn wir dann auch therapeutisch arbeiten möchten. Klar, wir haben dann keine histologische Sicherung, aber die braucht es ja auch gar nicht.
Okay, wir gucken uns gleich nochmal die Therapiemöglichkeiten an. Mich interessiert, Frau Schaudig ist ja nun langjährige, erfahrene Gynäkologin. Frau Schaudig, was müssen Ihre Patientinnen Ihnen erzählen, dass Sie hellhörig werden und sagen, nun könnte sein, dass da eine Endometriose dahinter steckt?
Also ich muss vielleicht dazu sagen, da muss ich mich jetzt outen, wir sind auch Teil eines Endometriosezentrums, das heißt, wir sind schon nicht ganz blauäugig. Ja. Also wir decken sozusagen, also wir haben einen operativen Kompagnon in Hamburg und mit denen zusammen bilden wir quasi, wir sind sozusagen der Hormonarm des Zentrums. Aber ich sehe natürlich viele Patienten, die nicht primär kommen wegen Endometriose, sondern die aus irgendeinem Grund kommen, weiß ich nicht. Empfängnis, Verhütung, Beratung. Und in dem Moment, wo mir jemand sagt, dass er immer wahnsinnig starke Schmerzen bei der Regel hat, dann kommt meine Frage, Silvia, du hast es gerade auch schon gesagt, geht es manchmal schon vor der Regel los? Ja, das ist so der Klassiker, aber es muss nicht sein. Und wenn die mir auch erzählen, dass sie richtig ausfallen, dass sie nicht in die Schule gehen können, also spätestens an der
Stelle. Manche wird ja richtig schlecht davon. Ne?
Ja, ja, die
manche
kollabieren.
Manche erbrechen sich dann.
Genau, die kollabieren.
Wegen der Schmerzen?
Ja.
Ja.
Okay.
Genau, das ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt, aus meiner Sicht, sehr wichtiger Aspekt, weil die Organe sind autonom versorgt. Die können wir ja gar nicht beeinflussen, den Darm und die Gebärmutter, willentlich jetzt, ne? Aber die Schmerzfasern, die laufen mit durch die autonomen Ganglien. Und wenn Menschen wirklich so starke Schmerzen haben, dann wird dort an der Schaltstelle gedreht und dann können durch starke Schmerzen auch vegetative Organe, autonome Organe sozusagen in ihrer Funktion verändert werden. Und das führt zu zyklischen Durchfällen und zentral, wenn das eben im Gehirn auch sich kreuzt, sozusagen Übelkeit, Erbrechen. Das ist ein ganz wichtiger Ausdruck stärkster Schmerzen.
Okay, Frau Schaudig, aber zurück in Ihre Praxis.
Ja, in die Praxis. Und ich sehe natürlich auch junge Frauen, die mir das erzählen und spätestens, wenn die sagen, der Regelschmerz ist total schlimm, spätestens dann denke ich an eine Endometriose. Und das, was Frau Professor Mexner gerade auch schon gesagt hat, ich muss das gar nicht nachweisen. Ich höre mir das an. Der hat wahnsinnige Schmerzen. Und witzig, dass du das so sagst. Ich denke dann auch immer, wenn ich schon eine Endometriose-Zyste sehe, ist eigentlich schon alles zu spät. Also ich finde das Wichtigste, ein bisschen wie beim, ehrlich gesagt, beginnenden Klimakterium, ist die Geschichte der Patientin und nicht so sehr die technischen Gimmicks, mit denen wir das jetzt nachweisen, sondern hinhören, sich das anhören und wie tut's weh, wo tut's weh. Natürlich untersuchen wir die Patientin, aber auch da gilt, man kann ja zum Beispiel manchmal auch in der Scheide blaue Knötchen sehen und das sind ja schon also Inseln von dieser Endometriose. Aber für mich ist die Geschichte der starken Schmerzen, die regelhaft bei jedem Zyklus eigentlich auftreten und die eben, also meine nächste Frage ist, nehmen Sie Schmerzmittel oder geht's ohne? Wenn mir jemand sagt, naja, es tut halt ein bisschen weh, ich spüre das schon, na, dann denke ich jetzt nicht sofort an eine Endometriose. Aber alle Schmerzen, die wirklich extrem stark sind, da werde ich hellhörig. Und die behandle ich wie eine Endometriose.
Das klären wir ja gleich. Mich interessiert noch, weil Frau Mexner gesagt hat, wir können das irgendwie schon mittlerweile im Ultraschall alles sehr gut sehen. Kann das eine normale Frauenarztpraxis auch oder muss ich da schon in ein Endometriosezentrum, die da geschult sind?
Wenn ich das mit meinem alten Gerät an der Charité kann, kann das jeder.
sehr schön, Silvia. Aber der Punkt ist ja so ein bisschen, was natürlich Not tut, ist, dass die alle das mal irgendwann gelernt haben, wie das ungefähr aussieht. Und da hapert es vielleicht manchmal. Aber das
geht. Ja, aber haben wir jetzt ja Kurse. Es gibt wirklich mittlerweile auf jedem Kongress Angebote der Ultraschalldiagnostik bei Endometriose, wo man sich das anschauen kann. Klar, das muss man trainieren. Ne, das ist schon so. Ne, es sind halt die Wände der Gebärmutter sind oft sehr prominent. Das ist ein sehr unsicheres Zeichen, aber es ist eigentlich nicht normal, dass eine Wand doppelt so dick ist wie die andere, selbst wenn man einen Krampf da drin hat. So, ne? Das kann man, ne, das ist ja Muskelorgan, das ist ein bisschen dynamisch und so. Aber das ist nicht, also für mich ist das schon ein wichtiges Zeichen, wenn diese Übergangszone Schleimhaut, Muskulatur, die ist sonst ziemlich glatt und scharf. die ist dann aufgeweicht. Das ist auch, das sind unsichere Zeichen, aber mir reicht es in Kombination mit starken Beschwerden. Und die Frage nach Schmerzmitteln finde ich total wichtig, weil ich höre halt leider auch oft so nach dem Motto, ich muss das alles aushalten, ich nehme nichts. Also im Moment ist ja so ein bisschen schwierig, über Therapie der Endometriose reden wir gleich, aber auch Therapie von Schmerzen ist so ein bisschen merkwürdig sozialisiert, so nach dem Motto, wir müssen das alles aushalten. Und eine wichtige Frage ist schon, nimmt man Ibuprofen 400, 600, hilft das gut? Weil wenn das gut hilft und man merkt dann gar nichts mehr, dann soll man das doch bitte nehmen.
Ja.
Verstehe gar nicht, warum da so ein Widerwille oder so eine Skepsis ist. Das darf man 1-2 Tage im Monat machen. Das ist echt überhaupt gar kein Problem. Aber das Typische bei Endometriose ist dann oft schon, die nehmen dann schon was, was sie es gar nicht anders aushalten können. Und es hilft eben nicht. Ja. Das ist der große Unterschied. Therapieresistente Dysmenorrhoe. Das ist für mich auch ein wichtiger Punkt.
Und jetzt kommen wir mal zur Behandlung. Die klassische Behandlung von Endometriose. Wenn Sie sagen, die Patientin klagt über diese Schmerzen, zyklische Schmerzen, und Sie sehen jetzt noch nicht so extrem viel, aber würden trotzdem dann schon aktiv werden.
Ja, also wir haben gerade ein ganz tolles Projekt, das nämlich die Stufe davor eigentlich behandelt, die Menstruationsschmerzen. Da haben wir eine Versorgungslücke, weil das ist ja unser Problem. Ne? Keiner kümmert sich um Menstruationsschmerzen. Die laufen dann alle so, es ist normalisiert, dieser Schmerz. Und irgendwann kommt jetzt dann doch Upsala Endometriose. Also haben wir gedacht, wir müssen uns die Menschen anschauen, die Dysmenorrhoe haben und haben eingeschlossen, wer über...
Vielleicht müssen wir mal sagen, Dysmenorrhoe ist
Regelschmerz.
Alles klar.
Entschuldigung,
okay, gut,
genau,
alles
Regelschmerz.
Gut.
Und haben eine App entwickelt, wo ganz viele, über 3000 erstmal so Informationen bekommen haben, was ist normal, was ist nicht normal, weil dieses ganze Wissen um den Zyklus, also warum haben wir überhaupt diesen Zyklus, warum bluten wir, das ist auch nicht gut verbreitet, finde ich. Im Moment ist ja so ein bisschen mehr in Richtung Menstruieren ist ganz modern und lebe deinen Zyklus und ja, ich brauche Urlaubstage dann und dann und dann bin ich aber ganz aktiv. Dabei vergessen alle ein bisschen, dass sich das ja stark gewandelt hat. Noch vor 100 Jahren haben die Menschen nur 40 Mal in ihrem Leben geblutet, weil sie eben schwanger waren, gestillt haben und so weiter. Und heutzutage blutet man 400 Mal und das ist eigentlich ja gar nicht physiologisch, in meinen Augen. Und so, nun wollen die aber alle bluten. Okay, aber jetzt rauszukriegen, wer braucht jetzt wirklich, wer hat ein Risiko für Endometriose? Wir wissen, das Risiko geht einher mit A, einer genetischen, also Familie, Endometriose in der Familie ist ein wichtiger Punkt, aber auch Anzahl der Blutungen und Schwere der Dysmenorrhoe, der Regelschmerzen. Das sind wichtige Punkte. Und wenn ich die dann zur Beratung habe und ich sehe jetzt erstmal nichts, dann konnten wir halt in diesem Projekt, hatte ich dann die mit ihren Selbstmaßnahmen nicht zurechtgekommen sind, die durften in eine intensivierte Versorgung kommen, wo ich eine Gynäkologin hatte, eine Physiotherapeutin, eine Ernährungswissenschaftlerin und eine Psychologin. Und denen haben wir dann erstmal ein multimodales Konzept angeboten, nochmal geguckt, wie stark sind die Schmerzen wirklich, gibt es Zeichen der Endometriose oder sah die Gebärmutter völlig in Ordnung aus. Und denen haben wir dann oft erstmal Optimierung vom Schmerzmanagement angeraten, also wirklich auch was zu nehmen und ausreichend und frühzeitig. Ne, da gibt es ja auch so Regeln, man darf nicht zu lange warten mit einem Schmerzmittel, dann braucht man viel mehr. Man soll es wirklich frühzeitig nehmen. Und dann haben wir denen auch noch Beckenentspannungsübungen, sechs haben die gekriegt, eine vernünftige Ernährung, gesunde mediterrane Ernährung so ungefähr. Bisschen Rücksicht auf bestimmte Faktoren. Manche ernähren sich ja auch von Zucker pur. Das ist dann auch nicht so gut. Ja, also gesunde Ernährungskonzepte
genannt. Wegen dieser Entzündung, die dann im Körper sind.
Ja, ich denke, das Mikrobiom wird gefüttert. Die haben ja oft auch diesen zyklischen Blähbauch. Das haben halt fast alle auch so ein bisschen. Bei Endometriose steigert sich dann das noch in diesen Endobelly, wo die wirklich krass aufgeblähtes Abdomen haben. Aber so ein bisschen haben das fast alle. So, und auch eine Motivationsbesprechung durch die Psychologin, ja. Und damit sind ganz viele ganz toll zurechtgekommen und haben kaum noch Beschwerden und brauchten keine Hormone. Aber die, die da durchfallen, die, wo es nicht greift, und das, da macht dann eine Hormontherapie schon Sinn, um einen Progress der Erkrankung zu vermeiden, aber auch um wirklich dieses Füttern des Schmerzgedächtnisses zu vermeiden.
Frau Mexner, ich muss aber mal nachfragen, bei den Frauen, wo das sozusagen die Beratung und das, wo das schon geholfen hat, hatten die denn Endometriose oder nicht so richtig?
Nee, die hatten nur Regelschmerzen. Das ist ja unser großes Problem.
Ah, okay, Entschuldigung.
Wie differenziere ich jetzt die mit normalen Regelschmerzen von denen, die halt schon pathologische Regelschmerzen haben?
Genau.
Das Projekt durften wir durchführen für Frauen nur mit Regelschmerzen, weil ich denke, da ist die Versorgungslücke.
Aber darf ich kurz nochmal einhaken, Silvia? Dann ist, du hast ja vorhin gesagt und es auch sehr schön erklärt, dass die Regelschmerzen sozusagen die Eintrittspforte für die spätere Endometriose sein können. Nicht müssen, aber können. Das heißt, wenn man dem von vornherein entgegenwirkt, hat man ja schon quasi so eine Art, naja, Prävention ist übertrieben, aber vielleicht doch verhindert man das Fortschreiten. Würdest du das so sehen oder nicht?
Ja, genau. Genau, das würde ich auch so sehen. Von diesen, wir konnten 220 Frauen, junge, das ging so von 16 bis 24, in dieser intensivierten Versorgung sehen. Und 10% von denen haben auch Endometriose. Also sagen wir mal so Zeichen der Adenomyose. Auch zwei waren mit Zysten dabei, was die vorher nicht wussten alles. Die haben dann auch direkt, sind die in die Regelversorgung für die Endometriose überführt worden. Ne? Denen empfehlen wir dann schon direkt Hormone. Den anderen haben wir erstmal gesagt, okay, probiert mal mit vernünftiger Schmerzmitteleinnahme, Ernährung und Bewegung. Und das kann man schon erstmal auch noch mal ein halbes Jahr machen. Und dann muss jemand für sich auch ein Fazit ziehen. Komme ich damit nun gut klar? Das heißt, unter 3, Schmerz von 1 bis 2, ich kann arbeiten gehen, ich bin nicht eingeschränkt. Oder nicht? Weil wenn das doch stärker ist, dann ist es ja doch ein Risiko. Und dann muss man auch überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, eine Hormontherapie dann zu starten.
Und bei den Frauen mit Endometriose, wie gehen Sie dann vor, ganz klassisch?
Na, das ist ja im ersten Moment oft so. Sie kommen mit typischen Regelschmerzen, mit starken Regelschmerzen, haben aber noch nie eine Anleitung gehabt. Das ist leider die Realität, ja. Weder mit den Schmerzmitteln noch mit Entspannungsübungen, Yoga, Ernährung. Das sind wichtige Faktoren. Über die Ernährung wird so viel entzündliches Zeug aufgenommen. Gluten spielt eine Rolle, Histamin, Prostaglandine, Transfette, also alles ist unheimlich entzündlich und der Körper nimmt diese angebotenen Bausteine und baut damit Schmerzbotenstoffe. Und wenn man das anpasst an eine wirklich gesunde Ernährung, dann reduziert das ziemlich. Das ist erstaunlich. Das hätte ich früher auch nie gedacht, aber das ist erstaunlich.
Ja, weil viele junge Frauen beschweren sich ja auch, wenn sie mit Regelschmerzen zur Frauenärztin gehen, dass das Einzige, was ihnen gesagt wird, ist, dass sie die Pille nehmen sollen.
Genau. Und man kann das, also dann gucken wir uns ja gemeinsam alles an. Die Frauen können dann auch schon eine Beckenboden-Dysfunktion haben, weil sie ja auch jahrelang in der Regel schon mit Schmerzen konfrontiert sind. Und wenn ich jetzt so eine, also für mich ziemlich eindeutige Adenomyose auch sehe mit dieser dicken Wand, dann besprechen wir das, dass sie schon Zeichen der Adenomyose hat und das in meinen Augen dann schon sinnvoller ist, eine Hormontherapie zu starten. Aber wenn das nicht eindeutig ist, dann lasse ich denen, ich biete die Hormone an, aber das wollen ja viele nicht, dann geben wir denen wirklich diese Anleitung, dass erstmal ein halbes Jahr intensiv zu probieren, aber auch zu schauen, dass man nicht zu viele Tage mit Schmerzmitteln nehmen muss, weil das macht dann keinen Sinn. Damit füttert man das Schmerzgedächtnis und dann besteht auch einfach das Risiko der Progression.
Ja.
Und das erklären wir denen. Und dass sie nach einem halben Jahr dann eben entscheiden sollen, ob sie nicht doch sinnvollerweise dann starten.
Und das Risiko der Progression ist sozusagen jeder Zyklus, den ich dann habe?
Nein, nein, das ist über Jahre. Das baut sich ja über Jahre auf.
Okay, aber das ist dann schon immer das Ziel, ne? Dass man keinen Zyklus mehr hat, oder?
Ja, keine Blutung.
Wenn ich hormonell.
Was keine nehme. Blutung, keine Schmerzen.
Genau. Okay, und dann kann eigentlich das Gewebe auch nicht austreten.
Ganz genau. Okay. Man sollte die Hormone dann so nehmen, ohne Pause, dass man gar keine Blutung hat. Deswegen, Frauen, die jetzt jahrelang oder jahrzehntelang eine Pille genommen haben mit Abbruchblutung, da wissen wir auch, dass tatsächlich, also man weiß nicht so genau, ob es an dem Östrogenanteil auch in der kombinierten Pille liegt oder auch an der Abbruchblutung, die ja dann früher immer durchgeführt wurde. Also wir wissen jedenfalls, dass da doch auch viele Frauen dabei sind, die auch schwere Endometriose haben, aber das eben kaschiert war durch diese Pille dann.
Und was heißt kaschiert?
Dass die Schmerzen, viele Frauen mit Endometriose, die eine Abbruchblutung durchführen bei der Pilleneinnahme, haben trotzdem Schmerzen.
Ja.
Das ist so ein kleiner Test auch quasi, weil auch normale Regelschmerzen werden dann meistens weg. Aber bei Endometriose ist typisch, dass egal wie der Uterus blutet, er schmerzt. Und trotzdem haben sie ja keinen Eisprung unter der Pilleneinnahme, so dass diese zyklischen anderen Beschwerden oft dann ja nicht so typisch auftreten. Die hat man dann wirklich nur, wenn man Zyklus auch hat. Unter einer Pilleneinnahme hat man mehr unregelmäßige Schmerzen und das wird dann eben auch verkannt und das erschwert dann für viele die Diagnose. Aber das ist, macht für mich auch quasi eine Diagnose noch wahrscheinlicher, wenn jetzt jemand kommt und eine Pilleneinnahme schon hat mit einer kombinierten Pille, auch wenn die gar nicht bluten und trotzdem Schmerzen haben, dann ist es fast sicher, dass es Endometriose ist, wenn sie nicht andere Traumaerfahrungen oder irgendwas haben.
Aber eigentlich wäre Ihr Ziel, den Frauen was zu geben, wo die gar nicht bluten.
Genau.
Und was nimmt man da? Was gibt man da?
Die First-Line-Therapien sind Gestagen-Monopräparate, also östrogenfreie Ovulationshemmer, denn die sollen auch eben die Ovulation, den Eisprung vermeiden, also den Zyklus wirklich downregulieren. Das Typische oder was ja auch zugelassen ist, was die Krankenkasse bezahlt, was wirklich auch sehr effektiv ist, ist das Dinogest. Es gibt aber theoretisch auch noch Desogestrel oder Drospirenon, die aber weniger potent sind, was die Blutungsfreiheit angeht, aber dafür manchmal besser verträglich. Und da muss man dann so ein bisschen schauen.
Die Gestagen-Monopillen, die kennen wir ja schon aus unserem Podcast. Frau Schaudig empfiehlt das immer für die Frauen, die schwere Probleme mit den Hormonschwankungen in der Perimenopause haben. Das Dinogest, das ist aber anders als die anderen beiden Pillen, die Sie gesagt haben, das ist ja nicht verhütend und ist ja wirklich für die Endometriose offenbar entwickelt, ne?
Oder ja, es ist für die Endometriose entwickelt, aber es verhütet, ja.
Echt? Ich habe gelesen, dass das keinen sicheren Verhütungseffekt
das ist
hätte.
Falsch.
Okay.
Das ist wirklich falsch.
Also vielleicht darf ich dazu sagen, es ist nur
Es
ist nicht zugelassen zur Verhütung. Das heißt, da steht nicht Verhütung drauf, aber de facto macht es ja das Gleiche wie die Gestagen-Monopillen. Ja, also wir hatten mal eine einzige Patientin, die hat tatsächlich doch einen Eisprung gehabt. Aber abgesehen davon, mit allen Gestagen-Monopillen können die ja mal vereinzelten Eisprung haben. Aber die wirken ja dann auch noch zusätzlich verhütend dass der Schleim im Muttermund für die Spermien quasi nicht durchlässig wird. Das heißt, diese Gestagen-Monomethoden wirken auf verschiedenen Ebenen. Also die sind trotzdem sicher. Trotzdem muss man die Patientin, wenn man der das Dinogest es Mono gibt, aufklären. Hören Sie gut zu, das ist zur Verhütung nicht zugelassen, aber Sie können jetzt meinem Charisma glauben und mir tief in die Augen schauen. Es wird verhüten. Und okay. Muss man natürlich aufpassen, wenn es ein kleines vergessliches Lieschen ist, die es dann immer mal vergisst, kann sie natürlich theoretisch schwanger werden, wie mit jeder Vergesslichkeit bei der Pille. Aber dieses Denogest verhütet genauso wie die Gestagen-Monopillen.
Okay. Genau, das ist eine sehr mühsame Diskussion.
Ja, du sagst okay. Es.
Leider auch mit Frauenärztinnen und Ärzten.
Ich möchte vielleicht nochmal was ergänzen, nur nochmal zum Verständnis, weil wir das ja auch bei dem Erklären des Zyklus immer nochmal sagen. Das Problem beim normalen Zyklus ist, dass wir ja erstmal 2 Wochen lang nur Östrogen in exponentiell ansteigender Menge haben. Und unter diesem Einfluss baut sich ja ordentlich Schleimhaut auf. Das wollen wir ja. Und dann kommt ja normalerweise erst nach dem Eisprung das Progesteron, das ist ja das körpereigene Gestagen, dazu und baut die Schleimhaut um. Wenn wir von vornherein das Gestagen dazugeben, verhindern wir sozusagen, dass das Östrogen die Schleimhaut aufbaut. Ich glaube, das ist nochmal, also dir ist es natürlich völlig klar, Silvia, aber ich glaube, für unsere Hörerinnen ist es nochmal wichtig, klarzumachen, in dem Moment, wo von vornherein ein Gestagen im Rennen ist, baut sich die Schleimhaut erst gar nicht richtig auf. Und dann finde ich beim Dinogest, da muss ich jetzt wirklich sagen, auch das habe ich erst im Laufe der Zeit kapiert. Wir reden immer davon, wie viel Gestagen braucht man von verschiedenen Präparaten, damit diese Schleimhaut ordentlich transformiert oder umgebaut wird. Und das Spannende beim Dienogest ist eben, dass die Dosis, die man theoretisch braucht, um das Transformieren, bereits mit 6 Milligramm erreicht ist. Also nach 3 Tabletten Dienogest habe ich eigentlich schon die volle Transformation. Man darf natürlich nach 3 Tagen aufhören, aber alle anderen Gestagene, da brauche ich einfach länger, bis ich diesen Effekt in gleicher Weise habe wie das okay. Dienogest. Und das macht die... Ja, das ist das Spezifikum, warum gerade das Dienogest so ideal ist, quasi diese Schleimhaut auszutrocknen. Ich sage es jetzt mal jetzt sehr unwissenschaftlich, verzeih mir bitte, Silvia, aber das ist es ja, was wir versuchen. Das geht eben mit dem Dienogest deswegen so gut, weil die Transformationsdosis theoretisch schon nach 3 Tagen volle Kanne greift und bei den anderen Gestagenen brauchen wir ein bisschen länger. Ist so.
Aber Frau Mexner, Sie haben gesagt, manchmal wird dann Trospirenon und Desogestrel besser vertragen von den Frauen. In welcher Art?
Ja, wir wissen schon, manche Frauen haben auch Stimmungsschwankungen unter dem Dinogest. Das muss man jetzt schon auch wissen und auch darauf hören, bis hin zu Depressionen. Manche haben sogar suizidale Gedanken, selten, aber es kommt vor. Und diese anderen beiden sind halt ja viel geringer dosiert und weniger potent und auch eben von ihrer Verträglichkeit. Also meine Mentorin hat immer auch zu mir gesagt, das ist auch so ein bisschen so wie mit Rotwein. Von dem einen kriegt man Kopfschmerzen, von dem anderen nicht. Ja, also da muss man dann auch gucken, ob das Gestagen dann eben zu einem passt. Und da ist es schon so, dass das Desogestrel schon recht gut verträglich ist, sehr gut. Und das Trospirenon auch von manchen besser vertragen wird.
Aber bei der Slinda, das ist Trospirenon, ne? Da sind ja eigentlich Placebo-Pillen mit drin.
Die lassen wir weg.
Ah, okay.
Meine Erfahrung ist, dass die Frauen einfach sehr, sehr unterschiedlich auf diese Gestagene reagieren. Ich habe mal eine brillante Vorlesung von einem Neurophysiologen aus USA gehört, der nochmal klar gesagt hat, jede Frau reagiert auf jedes Gestagen individuell anders. Und gerade was die Psyche anbelangt, das finde ich wirklich sehr interessant, weil wir sehen halt Frauen, die auf das Dienogest tatsächlich schlecht reagieren, aber wir sehen auch Frauen, die mit den anderen Gestagenen nicht zurechtkommen. Meine persönliche Überlegung ist dann manchmal, wenn es zufällig bei der einzelnen Frau passiert, dass wir den Eierstock ganz und gar unterdrücken, das heißt, dass wir diese Steuerungshormone so rauskicken, dass die gar kein Östrogen mehr machen, dann haben die quasi einen Östrogenmangel und das mögen die Frauen auch nicht so richtig gern. Ich gebe zu, wir geben dann manchmal so ein bisschen Östrogen von hinten dazu, ein bisschen Gel, also nicht so viel, weil wir wollen ja keinen Aufbaueffekt haben, aber das macht dann bei manchen Frauen, dass es eben doch ein bisschen besser vertragen wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Silvia, auch. Aber es machst
doch,
du auch.
Doch, doch, mache ich auch. Das andere Problem ist zwar, dass das oft besser vertragen wird, aber manchmal eben auch der Effekt dieser zentralen Downregulation bei Desogestrel und Rospirinon eben nicht so verlässlich ist. Und dann haben die wiederum Zwischenblutungen. Mhm. Und Frauen mit Endometriose haben bei Zwischenblutung auch immer Schmerzen. Und dann bringt die ganze Idee gar nichts. Wenn man dann Schmierblutung hat, die ganze Zeit blutet und Schmerzen hat, dann bildet sich nämlich trotzdem ein chronisches Schmerzsyndrom. Und das finde ich regelrecht tragisch, dass Frauen dann zwei Jahre lang Hormone nehmen, die aber nicht suffizient sind. Und dann haben sie trotzdem den ganzen Mist.
Ja.
Und das ist richtig, richtig schlimm. Deswegen ist es schon ganz wichtig, eine Therapie zu finden, die suffizient ist und gut vertragen wird.
Gibt es eigentlich auch eine Kombipille, die man durchgehend nehmen kann?
Ja, kann man auch, wenn man das partout besser verträgt. Es ist aber schon so, dass das viele mit dem Ethinyl-Estradiol das auch kumuliert über die Stoffwechselprodukte da in der Leber und das eben auch wieder einen stimulierenden Effekt auf Endometriose haben kann. Also es ist nicht unsere Firstline.
Okay.
Idee bei Jugendlichen, da fange ich auch mit einer kombinierten Pille an. Wobei auch Dinogest für Jugendliche theoretisch zugelassen ist. So ist es nicht. Trotzdem sind die ja oft auch gut verträglich. Und wenn das dann im Non-Stop-Modus alles gut klappt, dann kann man das schon machen. Wir nehmen allerdings auch dort gern eine mit Dinogest drin.
Ah, okay.
Da gibt es jetzt ja auch Retard-Tabletten mittlerweile.
Und was für ein Östrogen ist dann da dabei?
In den meisten gängigen nehmen wir Ethinyl-Estradiol mit Dinogest.
Okay. Und die können dann durchgängig genommen werden. Mhm. Und dann haben Sie gesagt, manchmal ist es so, dass diese Monogestagenpillen, dass die dann Schmierblutungen haben, Zwischenblutungen haben, das schreiben uns ja auch viele Frauen. Was dann wechseln Sie auf Dinogest oder gibt es dann noch was anderes, wie man vorgehen kann?
Das kann auch beim Dinogest passieren, vor allen Dingen in der Anfangszeit. Dann gucken wir auch, also ich gucke immer mir auch die Schleimhaut an und sehe dann, die ist halt 3-4 Millimeter. Die Eierstöcke zeigen mir schöne Funktionszeichen und dann sehe ich, dass die Downregulation nicht so effektiv ist in dem Moment. Und dann, ich mache das so, dass ich dann sage, nehmen Sie morgens und abends eine über 7 Tage. Wenn die Blutung weg ist, ist gut. Dann können Sie wieder runtergehen auf eine. Oder Sie machen dann tatsächlich mal eine Abbruchblutung, lassen abbluten, fangen wieder neu an. Das ist eigentlich auch eine gute...
Von was? Zwei nehmen, früh und abends?
Von diesen, den Tabletten.
Von den Gestagen-Monopillen.
Genau. Von denen, die eigentlich nur einmal am Tag angedacht sind, ist kann man Off-Label-Use morgens und abends eine nehmen, weil man dann einfach mehr, das ist ja ein indirekter Effekt. Wir müssen dem Gehirn oben klar machen, es ist jetzt Gestagen da und wir brauchen keinen Eisprung. Und das, manchmal sind ja auch junge Frauen, die Eierstöcke lassen sich nicht so immer ohne weiteres in diesen Dornröschenschlaf schicken, ja?
Ja.
Und wie pubertierende Kinder müssen sie immer noch mal was gegensteuern.
Und wie lange kann man das dann machen?
Das kann man tatsächlich machen, auch länger. Es gibt tatsächlich Frauen, die auch richtig doppelte Einnahme länger nehmen. Nur manchmal verträgt man es dann auch doch nicht. Dann würde man halt wechseln. Aber es macht in der Regel keinen Sinn, dann auf ein weniger potentes Gestagen zu wechseln, wie zum Beispiel Rospirinon oder Desogestrel. Also das ist eher unwahrscheinlich, dass wenn man jetzt mit Dinogest nicht blutungsfrei ist, dass man das dann mit den anderen schafft. Da gibt es jetzt neu die GnRH-Antagonisten. Und die sind jetzt oral verfügbar. Man braucht auch keine histologische Sicherung. Und da blockiert man die Schaltstelle direkt an den GnRH-Rezeptoren im Gehirn.
Frau Schaudig, sind das diese Riego und Iselti, über die wir auch schon mal gesprochen haben?
Ja, genau. Genau, das sind die. Die werden ja auch beim Myom eingesetzt. Die waren ursprünglich ja sogar zur Myomtherapie gedacht. Und dann hat man natürlich klar messerscharf geschlossen, das ist ja auch ein super Zeug für Frauen mit Endometriose. Und manche haben ja sogar beides, aber Myome und Adenomyosis gerne mal gerade in der Perimenopause. Und da muss man sich immer noch mal überlegen, dass das Ganze ja in der Perimenopause auch gerne mal so ein bisschen, ich will nicht sagen explodiert, aber so ein bisschen an Fahrt aufnimmt. Warum? Weil wir ja da Phasen mit deutlichen Östrogenüberschuss haben und das düngt ja sowohl die Myome, aber auch eben die Endometriose. Und gerade auch in der Phase finde ich diese neuen Präparate wirklich, also ich finde die eine echte Bereicherung. Wir nehmen die auch gerne.
Ja, wir nehmen die auch gerne. Und es ist auch tatsächlich so, dass dadurch, dass sie nicht gestagenbasiert sind, haben viele, die halt durch die Gestagene doch Stimmungsschwankungen haben, da kommen damit besser zurecht. Mhm. Also man darf sie wechseln, wenn die anderen also es ist eine Second-Line-Therapie, aber man darf sie eben wechseln, wenn andere Präparate nicht vertragen werden oder nicht suffizient sind. Ja. Also sowohl, wenn man da andauernd die Blutung hat oder sie einfach nicht verträgt. Oder auch, wenn man jetzt nach einer Operation sagt, Mensch, hier, ich plane dann, es ist eine ausgedehnte Adenomyose zum Beispiel, ich plane eine künstliche Befruchtung, dann kann man die auch vorschalten noch.
Jetzt hat Frau Schaudich es schon angesprochen, dass Hormonschwankungen der Endometriose nochmal einen Schub verleihen können. Das aber nur, wenn ich sozusagen nicht hormonell ausgebremst bin. Also wenn vielleicht ich eine Endometriose habe, die ich bisher noch ganz gut bewältigen kann oder von der ich vielleicht noch gar nichts weiß. Was macht denn dann das viele Östrogen mit der Endometriose?
Naja, gerade die Gebärmutter, die wird dann tatsächlich nochmal so befeuert. Dann gibt es auch wirklich viele Frauen, die auch extrem starke Blutungen haben. Ne? Also das ist dann nochmal so ein Punkt in der Perimenopause, dass die Hypermenorrhoe noch stärker wird.
Durch diese hohen Östrogenwerte, genau, weil sich dann die Gebärmutterschleimhaut deutlich mehr aufbaut.
Die Adenomyose führt sowieso oft zu einer Hypermenorrhoe, also überregelstarke Blutung gehört auch mit, haben wir noch gar nicht erwähnt.
Stimmt.
Auch mit in das Krankheitsbild, auch bei jungen Frauen schon, also da sollte man auch immer nachfragen, wie stark, also das ist auch so immer meine zweite Frage. Als erstes frage ich immer, wie sieht's mit, also jetzt nicht bei 15-Jährigen, aber meine erste Frage ist immer auch, wie sieht's mit Familienplanung aus? Weil das auch immer die, für mich die Richtung mitgibt. Das ist meine erste Frage. Und dann frage ich, nehmen Sie Hormone, ja oder nein? Und wenn Sie bluten, bluten Sie stark? Das ist meine dritte Frage. Das sollte man echt nicht vergessen. Und das ist ja sehr lebensqualitätseinschränkend. Starke Blutung mit Anämie und Erschöpfung, denn Erschöpfung ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Und das, finde ich, ist schon so dann führend in der Perimenopause auch.
Silvia, ich würde gerne noch mal eins von dir genau hören, weil das klang so ein bisschen an. Du würdest ja auch sagen, und es ist was meines Erachtens ganz oft falsch gemacht wird, wenn jemand doch operiert wird an der Endometriose. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir versuchen ja möglichst die Operation zu vermeiden, indem wir vorher mit konservativen Methoden arbeiten. Aber manchmal ist es ja so, dann werden die operiert. Würdest du denn dann immer zu einer Rezidivprophylaxe raten, also zu einer medikamentösen Behandlung, um zu verhindern, dass das ganze Thema wieder aufflackert? Da hätte ich gerne so ein Statement von dir.
Ja. Ja. Ganz klar, ja. Also gerade wenn jetzt an den Eierstöcken, also wir wollen gar nicht mehr an den Eierstöcken operieren, ne? Aber das ist leider auch noch nicht überall angekommen und manchmal ist es ja auch ein Notfall oder irgendwas. Also wenn das jetzt so war, dass schon mal eine OP erfolgt ist, dann wissen wir auch, dass gerade für Zysten an den Eierstöcken die Rezidivrate sehr hoch ist, gerade für junge Frauen, 30-40% nämlich. Zwischen 30 und 40 liegt es so bei 20-30% und ab 40 muss man das jetzt nicht sich so sorgen, dass das wiederkommt. Aber gerade für die jungen Frauen, wir wissen ja auch, also weiß ja nicht, ob genau richtig saniert worden ist. Ne? Also oft kommen die Zysten durch Befunde an den Beckenwänden. Der Eierstock liegt der Beckenwand an und dann treten die Zellen über in den Eierstock und dehnen sich dann da in dem Eierstock aus. Und wenn dann bei der OP nicht die Beckenwand auch mit richtig operiert wird, dann bleibt ja das Risiko, also wo sie herkommt, bleibt. Also ich glaube, dass das mit eine Ursache ist. Aber wir haben sehr hohe Rezidivraten und deswegen empfehlen wir ganz dringend eine Rezidivprophylaxe.
Weil wir gerade bei dem Thema sind, die Hörerinnenfrage kommt eigentlich etwas später, aber die bringe ich jetzt ja einfach mal ein. Und zwar hat uns eine Hörerin geschrieben, sie ist Mitte 30 und sie hatte eine OP-Endometriose im Unterbauch. Also keine Zyste, sondern im Unterbauch. Und sie hat danach nichts verschrieben bekommen an Medikamenten und hat irgendwie das Gefühl, dass eigentlich alles wieder jetzt wie vorher ist. Also sie hat auch wieder starke Schmerzen und hatte eben die Frage, hätte sie irgendwas einnehmen müssen?
Ja, das empfehlen wir, weil im Endometriose ist nur ein kleiner Teil der Erkrankung. Die Gebärmutter ist ja offensichtlich drin belassen worden und das ist ja auch gut so. Aber ein Teil kommt, wie gesagt, der Schmerzen von der Gebärmutter. Und warum sollte das weggehen, wenn wir Endometriose operieren? Und auch alles, was ich vorhin versucht habe zu sagen, die Beckenbodendysfunktion, ne, wenn das alles weiterhin sensitiviert ist, dann haben sehr viele weiterhin Schmerzen, ja.
Also wäre dieses, was wir gerade lang besprochen haben mit diesen Gestagen-Monopillen, wäre dann eigentlich die Empfehlung gewesen für die Frau?
Auch, aber je nachdem, wie ausgedehnt auch ihre Beschwerden vorher waren, ob die gut exploriert waren sollte, kann man auch tatsächlich nach so einer Operation immer so eine Anschlussheilbehandlung sogar auch in Anspruch nehmen, wo man auch mit der Diät, mit Physiotherapie, mit Umgang der Erkrankung geschult wird. Also es ist jetzt nicht nur, dass man sagt, ach, nehmen Sie die Hormone und dann ist gut. Es ist schon eine ganzheitliche Erkrankung und ich empfehle, wir haben jetzt auch ein neues Buch, Endometriose, was tun, wo ich mit meiner Physiotherapeutin, der Psychologin und auch der Ernährungswissenschaftlerin To-Dos zusammengefasst habe, was wirklich jeder beachten sollte für sich. Es ist eine chronische Erkrankung, ne? Beim Diabetes müssen wir uns auch um Lifestyle kümmern, um Stressbewältigung. Das ist auch bei Endometriose wichtig, um Bewegung, um Ernährung. Das gehört für mich unbedingt dazu.
Also ich sehe einfach zu oft, deswegen ist mir das auch nochmal wichtig, junge Frauen oder auch so mittelalte Frauen, die operiert worden sind, zu mir kommen und mit den gleichen Beschwerden wie vorher und ich dann so frage, hat man denn das irgendwie nachbehandelt? Nö, man hat es operiert und dann haben die gesagt, jetzt ist gut. Und es ist ja auch so, selbst wenn operiert wird, wenn die Herde nicht jetzt mal so offen erkennbar sind, die sind ja irgendwo an der Beckenwand hinter der Gebärmutter und manchmal sieht man die ja auch gar nicht immer. Das heißt, man kann eigentlich nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass wirklich alle Herde entfernt sind. Oder mache ich jetzt einen Denkfehler?
Nee, einmal Herde, genau, man muss wirklich gut geschult sein.
Genau.
Aber auch zwischen den Herden, und das ist Grund, also meine Forschung gewesen oder immer noch, haben wir tatsächlich mit der Zeit Innervationsveränderungen. Und es kommen mehr sensible Nervenfasern, wachsen ins Gewebe ein. Und die Nervenfasern, die geben auch Botenstoffe frei, nämlich die Neurotransmitter, die Nervenbotenstoffe. Und die triggern Entzündung. Also wir haben zwischen den Läsionen auch richtig viele Immunzellinfiltrate und Entzündung. Und das ist völlig missverstanden. Das ist, wenn man mal so ein bisschen sich die Historie anschaut, haben überwiegend Männer in den Bauch von Frauen geschaut. Und die konnten sich einfach nicht vorstellen, dass das irgendwie schlimm sein soll, diese kleinen Dinger. Die sehen ja auch gar nicht schlimm aus. Aber dieses Verständnis der Schmerzgenese durch Bauchfellherde, das ist wirklich auch extrem negiert. Das hat man nicht so angenommen, dass die so viel Zeug produzieren an Botenstoffen, an Schmerzmediatoren, dass da so viel passiert, das nehmen viele nicht an und wird auch immer noch schlecht wahrgenommen. Mhm. Zum Beispiel ist mein Appell auch eigentlich immer, die Hormontherapien abzusetzen, bevor man dann wirklich eine Operation macht, weil man gerade so, die machen ja unterschiedliche Stadien durch diese Herde und diese glasigen Herde, die sind eigentlich total aktiv, aber die sind unter einer Hormontherapie nicht da, weil die Schleimhaut ist auch nicht da in der Gebärmutter, dann sind diese Herde auch nicht da. Und das wird zum Beispiel auch nicht in vielen Zentren, auch in der Endometriosezentren, nicht berücksichtigt. Das macht ja auch die OP-Planung anstrengend, ne? Da muss ich erst absetzen und dann muss jemand nach 2 Monaten zur OP kommen.
Also zwei Monate absetzen.
Aber wichtig. Mhm. Mhm, ja, also ich sage immer, mindestens eine eigene Blutung sollte man haben. Dann hat sich ja die Gebärmutterschleimhaut auch entsprechend aufgebaut. Dann nehme ich an, dass sie so kleine Endometrioseherde das auch geschafft haben. Ja, und wenn jetzt jemand sogar operiert worden ist, unter einer Hormontherapie, und das ist dann oft so eine kurze Besserung und dann ist das alles wieder da. Und wir entscheiden uns, das mache ich nicht oft und nicht gern, nochmal zu operieren, aber manchmal ist es so, dass wir wirklich nicht anders klarkommen und das dann so entscheiden, dann sage ich sogar mindestens 3 Monate absetzen, damit wir wirklich sicher sind, dass wir diese Bauchfellherde sehen. Dicke, fette Darmherde, na, die verschwinden nicht durch eine Hormontherapie, ne? Klar. Aber diese Bauchfellherde und die Entzündung, und das, da bin ich dann auch tatsächlich überzeugt, dass wir das Peritoneum großzügig wegnehmen müssen.
Mhm. Was ist das Peritoneum?
Das ist das Bauchfell, okay, was die im Bauchraum alles auskleidet. Da sitzen nämlich die Nerven drin. Da ist wirklich ganz viel Gewebe, sensible Nerven. Das macht die Schmerzen. Und dann muss man das konsequent machen. Und da haben viele so ihre, so nach dem Motto, nee, ist ja nur Endometriose, was du da machst, ist ja fast eine onkologische Operation. Also wie bei Krebs, dass man das Bauchfell entfernt. Aber wenn man da wirklich nach Stufenkonzept geht, konsequente Hormontherapien probiert hat und trotz effizienter Hormontherapie hat die Frau diese Schmerzen, dann ist es 100%, dass sie Bauchfellherde hat. Und dann weiß ich auch, dass diese Herde ursächlich sind für diese Schmerzen. Wenn wir die dann gut wegnehmen, dann haben wir haben das ausgewertet, haben über 100 Frauen über 3 Jahre nach beobachtet, dann hatten wir in 25% quasi gar keine Schmerzen mehr, in 50% dann eine Schmerzreduktion um 50%, was auch viel ist, und 25% sind Non-Responder. Das haben wir dann, wenn das chronische Schmerzsyndrom sich sozusagen entkoppelt hat oder auch bei schwerer Adenomyose, da kann ich natürlich auch nicht keine Wunder vollbringen, wenn ich die Gebärmutter, die schwerkranke Gebärmutter da drin lasse.
Gibt es eigentlich auch den Fall, dass Frauen dann erst in den Wechseljahren mitbekommen, dass sie Endometriose haben, weil eben durch die Hormonschwankungen irgendwie das alles sozusagen getriggert wird?
Manchmal entdeckt man es erst, aber wenn man sie dann fragt, dann erzählen sie einem schon, dass sie eigentlich schon 20 Jahre
Schmerzen. Das ist schon immer vermutet hat.
Genau. Und nur keiner hingehört hat oder so. Ne?
Okay.
Ich hatte letztens mal wirklich eine oder ab und zu mal, wo mit Ende 40 oder erst so eine Darmendometriose dann erkannt worden ist. Hm. Aber die ist ja nicht von jetzt auf sofort da. Und ein anderes Thema, Wechseljahre, tatsächlich muss man so ein bisschen auch bei Krebserkrankungen aufpassen. Das kann auch manchmal eine Endometriose-assoziierte Eierstockkrebs, das ist halt in der Menopause und Perimenopause auch, dass wir darauf aufpassen müssen manchmal.
Was heißt assoziiert?
Auf dem Boden, also eine Entartung auf dem Boden einer Endometriose, okay, was dann Eierstockkrebs ist. Das kann mal bei also perimenopausal dann sein, wenn da plötzlich so eine große Endometriosezyste ist. Da wäre ich vorsichtig, da würde ich auch komplett mit Eierstock entfernen, da würde ich kein Risiko eingehen. Und ja, also das Thema Endometriose-assoziierte Karzinome ist schon etwas, was wir auch noch nicht gut verstanden haben, aber was wahrscheinlich doch häufiger ist, als wir das angenommen haben.
Hm. Diese Endometriose-Zyste ist aber was anderes als so eine normale Zyste, die sich manchmal bildet.
Genau, das sind ja dann eher so funktionelle Zysten, die kommen und gehen in der Perimenopause, auch ganz typisch. Nee, davon rede ich nicht. Ich rede jetzt von einer richtigen Endometriose-Zyste, die plötzlich so da ist und plötzlich auch groß ist. Hm. Da sollte man nicht verharmlosen.
Dann. Okay, wir haben Hörerinnenfragen bekommen. Da würde ich jetzt gern einige mal vorlesen. Die Jeanette hat uns zum Beispiel geschrieben, sie ist 46 Jahre alt und hat seit einigen Monaten Hitzewallungen, Kopfschmerzen, Migräne, depressive Verstimmung. Wegen ihrer Endometriose nimmt sie seit 13 Jahren eine Gestagenpille durchgehend ein, die ihr die Frauenärztin als alternativlos verschrieben hat. Nun heißt es unter der Einnahme, mache ein Hormonstatus keinen Sinn und ihr könne hormonell nicht geholfen werden. Ihre Frage, kann man da wirklich nichts machen, Östrogen, transdermal oder auch eine Kombipille, sie sei für alles offen. Naja. Wer möchte antworten? Frau Schaudig.
Ach, da möchte ich gerne antworten. Also der Punkt ist natürlich, mit dieser Gestagen-Monopille, das ist eine, die Desogestrel enthält, die sie genannt hat. Da haben wir natürlich schon eine Drosselung der Eierstockfunktion an sich. Wir drosseln auch die Steuerungshormone. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass eine Überprüfung vom FSH gar nicht so viel bringt. Wir sehen aber durchaus auch unter diesen Gestagen-Monopillen wie Desogestrel dann plötzlich, dass die Steuerungshormone hochgehen, was ja ein untrügliches Indiz dafür ist, dass die Frau in den Wechseljahren ist. Das ist das eine. Aber das zweite ist natürlich, dass in dem Moment, wo wir im Prozess der Wechseljahre voranschreiten, gerät die Frau, Jeanette, in den Östrogenmangel. Und das macht ihr die klassischen Symptome. Die hat ja nun sogar Hitzewallung. Ich meine, klassischer geht es ja gar nicht. Dann hat sie auch noch Migräne, Kopfschmerzen, kann durch den Östrogenmangel kommen. Die depressiven Verstimmungen. Also wenn es meine Patientin wäre, ich würde ihr einfach Östrogen transdermal dazugeben. Lieber transdermal als oral, das freut mich, wir sind uns, glaube ich, einig. Lieber transdermal, warum? Naja, die hat ja nun diese Endometriose in der Vorgeschichte. Das heißt, ich würde jetzt da nicht Gas geben mit ordentlich viel Östrogen. Und die oralen Präparate sind meistens nicht ganz niedrig dosiert, sondern ich würde einfach mal so titrieren, wie viel Östrogen braucht die transdermal, damit sie beschwerdefrei ist. Und da hätte ich jetzt auch endometriosemäßig überhaupt keine Bedenken. Titrieren heißt, dass ich ausprobiere, wie viel brauche ich, damit die beschwerdefrei ist. Das heißt, vielleicht sogar nur mit einem halben Hub anfangen. Muss man immer noch mal bedenken, dass im Gynokardin-Gel ein bisschen mehr pro Hub drin ist als mit Estreba. Das wäre dann für mich zum Beispiel der Punkt, wo ich erstmal so ganz, ganz sachte mit Estreba anfangen würde und dann so langsam gucken, gerade so viel, dass sie noch einmal schwitzt am Tag, sage ich immer. So einmal dürfen sie noch schwitzen, aber so viel braucht sie, dass sie da gerade sitzt. Und das kann man eigentlich ganz gut rausfinden. Also titrieren heißt, dass ich so Stück für Stück mich an die richtige Dosis heranrobbe, sozusagen.
Ja, ja. Die Monika hat uns geschrieben, sie nimmt seit 10 Jahren die Nogest. Jetzt mit 53 tauchen erste Wechseljahrebeschwerden auf. Es wurde zudem eine Osteopenie diagnostiziert und die Frauenärztin würde jetzt gern die Dinogest absetzen. Aber unsere Hörerin hat Angst wieder vor diesen Endometriose-Schmerzen und fragt uns, was kann sie tun?
Die hat eine Osteopenie. Da hole ich jetzt schon mal wieder Luft. Die ist jetzt gerade mal 53 und jetzt hat sie lange das Dinogest genommen. Wahrscheinlich hat sie jetzt schon Phasen des Östrogenmangels mal gehabt. Also ich würde der tatsächlich jetzt eher ein bisschen Östrogen geben und das Dinogest weiter. Das wäre so mein Favorite. Aber okay, man kann natürlich jetzt auch erstmal gucken, was passiert. Aber ich glaube, ich würde jetzt Östrogen geben und dann muss ich ja was geben, dass die Endometriose nicht irgendwie getriggert wird.
Ja. Und bei Endometriose-Frauen würde man auch eher dann dieses Gestagen weitergeben oder könnte sie irgendwann in den Wechseljahren auf Progesteron umsteigen?
Das könnte sie auch, aber viele sagen auch, die Nogest ist auch in den Wechseljahren dann eine gute Option plus transdermal Östrogen.
Ja, Sie haben gerade gesagt, na, vielleicht ist sie ja schon durch, ist in der Postmenopause. Heißt das, in der Postmenopause macht Endometriose dann keine Probleme mehr?
Also das, was vorher alles zyklisch war, das sistiert auch in der Menopause. Was sekundär an Schmerzsyndromen zustande gekommen ist, kann natürlich noch weiter Probleme machen. Also die meisten sind deutlich beschwerdegebessert bis weg.
Trocknen diese Härte dann irgendwie mit der Zeit aus?
Ja, die eigentlichen Drüsen trocknen aus, aber das, was auch an Substanz da ist, wie tief infiltrierende Endometriose, ist auch sehr viel Bindegewebe und Vernarbungen, das löst sich nicht mehr in Luft aus. Also so eine Darmendometriose, die wird dann kleiner und bleibt dann da, aber macht ja dann keinen Schaden, solange der Stuhlgang normal ist.
Aber es könnte dann trotzdem auch noch zu Schmerzen kommen, durch diese Vernarbung oder durch dieses Schmerzgedächtnis oder?
Genau, solche, wenn jemand eben vorher ein schweres chronisches Schmerzsyndrom durch diese Endometriose hatte, dann gibt es schon noch Probleme, die auch weiter bestehen bleiben können und wo man dann noch weiter behandeln muss.
Ich finde, man muss da jetzt schon nochmal unterscheiden. Endometriose ist ja nicht gleich Endometriose. Ich glaube, man muss wirklich grundsätzlich erstmal gucken, wie war denn die Ausgangssituation? Ist die top operiert? Hat die da noch was zwischen dem Enddarm und der Scheide sitzen? Das kann man ja nicht alles operieren. Wie ausgedehnt war das? Wie stark waren die Schmerzen? Und dann ist die Frage, braucht die für ihre Beschwerden ein Östrogen? Und je schwerer die an Endometriose erkrankt war, würde und gleichzeitig Wechseljahrsbeschwerden hat, dann braucht sie ein Östrogen und dann bin ich dann tatsächlich sehr großzügig mit einem Dienogest und ich bin dann auch sehr hellhörig. Ich sage den Frauen auch, also achten Sie mal ein bisschen drauf, wenn Sie komische Schmerzen kriegen, dann unbedingt Dienogest dazu. Ich gebe zu, ich bin in den Fällen nicht so ein Freund vom Utrogest, es sei denn wirklich mit mindestens 200 Milligramm. Man kann auch das Dydrogesteron geben, aber wenn wirklich ein schwerer Endometriose-Befall war in der Vorgeschichte und die Frau Östrogen braucht, das ist ja immer die Frage, braucht die Östrogen oder ist sie ganz beschwerdefrei? Dann kann man ja mit allem aufhören. Aber solange ich Östrogen im Rennen habe, würde ich keine Grenze sehen fürs Dienogest. Solange die Frau Östrogen nehmen will oder braucht, weil sie sonst Beschwerden hat, kann sie das auch meineswegen 5-10 Jahre noch nach der Menopause nehmen, wenn sie Beschwerden hat.
Die Caro ist 59 Jahre alt und hat keine Gebärmutter mehr. Jetzt nimmt sie in der Postmenopause ein Estramon-Pflaster, also transdermal Östrogen, und nun bekommt sie Schmerzen im Unterbauch. Sie vermutet schon länger, dass sie Endometriose hat. Eine Diagnose gibt es allerdings nicht. Jetzt fragt sie, ob sie sicherheitshalber ein Gestagen zum Östrogen dazunehmen soll, obwohl sie ja keine Gebärmutter mehr hat. Allerdings die Frauenärzte, die sagen, wegen ihres Alters würden sie ihr lieber kein Gestagen geben wollen. Sie selbst hat Angst vor Thrombose.
Darf ich das beantworten?
Aber gerne.
Also die Gestagene machen ja eigentlich gar keine Thrombose. Das ist mal die Nummer eins. Und der Punkt ist aber umgekehrt, wenn die jetzt Estramon nimmt und jetzt hat sie plötzlich wieder Schmerzen im Unterbauch, dann muss ich mich natürlich fragen, wo kriegt sie die denn jetzt plötzlich her? Das ist natürlich jetzt vielleicht nicht was dauernd und häufig passiert, aber wenn ich jemand habe mit einer Endometriose in der Vorgeschichte, die jetzt unter Östrogen plötzlich wieder mehr Bauchschmerzen hat. Ich habe solche Patienten. Das sind nicht die Mehrzahl der Patienten. Es sind immer Einzelne. Dann geben wir ein Gestagen dazu und dann bin ich auch in den Situationen großzügig sogar doch wieder das gute alte Dienogest zu geben, weil das einfach gegen diese Schmerzen nach meiner Erfahrung am besten hilft.
Frau Mexner, es gab ja keine Diagnose. Sie selbst hat es nur immer vermutet. Aber sind diese Schmerzen im Unterbauch, obwohl die Gebärmutter raus ist, jetzt irgendwie doch so ein Anzeichen dafür, dass es Endometriose ist?
Das würde ich schon so sehen, ja. Also die Gebärmutter muss ja zu irgendeinem Grund entfernt worden sein. Und vielleicht war es eine Adenomiose, vielleicht waren es kleine
Endometriose.
Ja. Und kleine Endometriose wird durch Östrogenmono aktiviert. Also das ist definitiv. Und wenn dann plötzlich so Beschwerden wieder da sind, da würde ich gar nichts drauf geben, dass sie keine Diagnose hatte, sondern jetzt klinisch behandeln und ja, Gestagen dazugeben. Oder mit 59 vielleicht auch mal prüfen, ob sie das Östrogen und das alles immer noch braucht. Das kann man ja auch mal überlegen.
Aber ja, wir sagen ja immer, bei manchen geht es auch noch ein bisschen länger, auch noch nach der Postmeno.
Ja gut, aber man muss es trotzdem auch kritisch überprüfen, ne? Ja. Also für sich.
Bei einer unserer Hörerinnen wurde die Endometriose erst mit 55 diagnostiziert oder besser gesagt die Adenomiosis, also diese Endometriose in der Gebärmutter, haben wir ja schon drüber gesprochen. Unsere Hörerin hat immer noch sehr starke Blutungen, Unterleibskrämpfe und Schmerzen, die ziehen ins Bein bis in den Fuß zum Teil und sie fragt jetzt, was sie dagegen tun kann, weil die einzige Empfehlung, die sie bisher bekommen hat, war, die Gebärmutter entfernen zu lassen. Frau Mexner, was sagen Sie?
Da kann man mal anfangen zu behandeln. Ne? Die Arme, also entweder man fängt tatsächlich, schubst sie jetzt ein bisschen in die Wechseljahre mit diesen neuen Präparaten. Wenn sie vorher, vielleicht hat sie auch noch Myomen, dann kann sie es direkt bekommen. Ansonsten kann sie auch natürlich in Gestagen-Monotherapie, Dinogest versuchen. Hormonspirale kommt auch in Frage als lokale hormonelle Therapie. Aber ja, das nicht weiter aussetzen, die braucht Unterstützung.
Und Gebärmutter raus?
Kann man theoretisch machen, aber ich bin immer gegen Operationen, ja, wenn es nicht sein muss. Ja. Auch jede Operation hat auch so seine Risiken.
Ne? Und viele Frauen tun sich ja auch damit schwer, sich
das
von
verstehen
der Gebärmutter
die Männer immer gar
zu trennen.
Nicht.
Wir hatten das mit Frau Mangler ja schon besprochen, auch, ja, im Podcast. Genau.
Ja, das ist. Die kommen da gar nicht auf die Idee. Für die finden,
sie wollen doch keine Kinder mehr.
Ja, wozu? Die bauen wir ihnen kurz raus und gut ist. Aber ja, es ist ein Organ, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Sie haben gerade gesagt, mit der Spirale, ist das die Mirena-Spirale?
Das ist die am höchsten beladene Spirale, ne? 52 Milligramm.
Und die würde auch was bringen?
Ja, das kann man, gerade bei Adenomyose ist das wirklich eine sehr gute Option auch.
Stichwort vaginale Trockenheit, vaginale Atrophie, da haben wir auch Fragen bekommen. Wie steht's denn um die Verwendung einer vaginalen Östriolcreme oder von Zäpfchen? Dürfen das Endometriose-Patientinnen benutzen?
Ich habe lustigerweise am Freitag eine Patientin gehabt, die unter Östriol extreme Schmerzen gekriegt hat. Aber die hat das sehr hoch dosiert gekriegt. Was sagst du dazu?
Ja, ich sehe das auch so. Ich wäre bei jemandem, und auch da wieder, hatte die eine schwere Endometriose oder nur so ein bisschen was. Ich würde
die hatte 2006 eine schwere Endometriose-OP, dann auch zwei Kinder bekommen. Und eigentlich ist sie all die Jahre mit Maxim, also Östradiol, und Dinogest super gefahren. Jetzt ist sie 48 und hatte so eine Phase, wo sie so Blutungsstörung unter der Maxim bekommen hat. Und die Frauenärztin hat dann direkt auf Mirena gewechselt. Jetzt ist sie auch blutungsfrei, hat aber jetzt so lokal Trockenheit, Pilzinfektion, wenn sie Geschlechtsverkehr hatte, hat sie Harnwegsinfektion, Pilzinfektion. Sie ist ganz unglücklich und die haben da jetzt lokal diese ganzen Sachen gegeben.
Ja, wobei natürlich das Östriol macht natürlich einen lokalen Effekt. Ich denke, dass die lokalen Spiegel schon ein bisschen höher sind, als die im Blut so peripher ankommen. Und übrigens gibt es auch da immer wieder ganz einzelne Fälle, wo die Frauen sagen, wenn ich das nehme, kriege ich Brustspannen. Also es ist super,
ja,
selten,
genau.
Aber das gibt es. Also bei manchen kommt irgendwie mehr an. Und ich würde,
und Unterbauchschmerzen, hat sie auch gesagt.
Genau. Und ich würde, glaube ich, bei so jemand mit einer Vorgeschichte eben niedrig dosiert Östriol geben. Das Absurde ist ja ein bisschen, dass wir das Östriol nur entweder in der Dosis 0,03 pro Zäpfchen haben oder 0,5. Ich verstehe gar nicht, dass es nicht irgendeine Dosis dazwischen gibt. Aber ich würde einfach nicht so hoch dosieren. Und ich kann mir vorstellen, dass das im Einzelfall einen Effekt macht. Also finde ich ungewöhnlich, auch weil du sagst, vor 20 Jahren die Endometriose und dann zwei Kinder, da würde ich immer denken, nee, also da ist jetzt wirklich nichts mehr da.
Aber jetzt machen wir mal so eine generelle Aussage. Endometriose und vaginale Trockenheit. Wir können schon Östriol-Zäpfchen oder Creme nehmen, aber in geringerer...
Niedrig dosiert.
Okay.
Niedrig dosiert, kein Problem.
Und vielleicht nicht jeden Tag.
Na, man nimmt das ja eigentlich eh nur zweimal die Woche nach so einer Aufbaukur. Und dann lieber keine Aufbaukur, Frau
Schaudig? Vielleicht lieber, ja, das ist natürlich reine Bauchmedizin. Also ich entscheide es aus dem Bauch. Ich würde da jetzt auch nicht unbedingt diese Aufbaukur mit täglich zwei Wochen machen, sondern einfach mal probieren, zweimal die Woche 0,03 Milligramm und mal gucken, wie es geht. Man könnte dann auch noch mal die Anstrengungen verstärken, dass man mit hyaluronhaltigen Cremes die sozusagen additiv zusammen einsetzt, also beides. Ich würde da einfach so mal wirklich in die Trickkiste greifen und gucken, was ich alles da so rausziehen kann. Da gibt es ja schon eine ganze Reihe.
Eine Hörerin schrieb 0,03 Milligramm Östriol, das sei ja dann eher so eine homöopathische Dosis.
Nee. Also okay. es gibt sogar Studien, wobei da wäre ich mich jetzt auch dagegen, die behaupten, es gab mal eine Studie, also dass 0,03 immer reicht. Also das stimmt nicht. Es gibt Frauen, die brauchen wirklich 0,5 zweimal die Woche, aber es gibt auch viele, die mit 0,03 ausreichen. Dann gibt es ein Präparat, wo bei dem 0,03 auch gleich Milchsäurebakterien mit dabei sind. Das muss man dann leider immer im Kühlschrank aufbewahren, ist ein bisschen unpraktisch, aber das hilft schon gut. Also bei vielen reicht es.
Was ist eigentlich mit diesen DHEA-Zäpfchen? Die muss man zwar selber bezahlen, aber manche Frauen schwören darauf, dass die gut helfen.
Ja, das finde ich übrigens gerade, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, aber wenn Sie das jetzt so fragen, bei Endometriose wäre das vielleicht ganz elegant. Das DHEA ist in dem Fall eine Vorstufe der eigentlich wirksamen Substanzen. Und die Idee daraus ist, dass das Vaginalepithel, wie wir das nennen, also die Scheidenhaut, selber aus dieser Vorstufe das produziert, was sie braucht. Das heißt, das Vaginalepithel bildet daraus dann Östrogen, aber auch Testosteron. Und unsere Erfahrung ist, dass es tatsächlich Frauen gibt, die damit total gut klarkommen. Was das für einen Effekt auf die Endometriose hat, das kann ich nur spekulieren. Würde aber denken, dass es wahrscheinlich weniger macht als das Östriol. Aber das weiß ich nicht.
Da habe ich auch keine Erfahrung.
Keine Erfahrung mit. Also wir geben das DHEA auch gerne bei Frauen mit Brustkrebs zum Beispiel. Gerne am allerliebsten bei denen mit Aromatasehämmern. Was machen die Aromatasehämmer bei den Brustkrebsfrauen? Verhindern die Umwandlung von Testosteron zu Östrogen. Das ist der Effekt dieser Aromatasehämmer, damit man quasi in allen Zellen des Körpers jeden Östrogeneffekt abdreht. Und wenn ich jetzt den Frauen DHEA lokal gebe, habe ich diese Umwandlung nicht. Und insgesamt habe ich den Eindruck, dass der östrogene Effekt selbst nicht so stark ist beim DHEA, aber vielleicht das, was die an Testosteron dann machen in der Vaginalhaut, dass das reicht und wir haben da gute Erfahrungen mit. Also finde ich eine gute Idee, finde ich auch bei einer Endometriose-Frau eine Methode, die ich mir gut vorstellen kann. Aber sie müssen es jeden Tag nehmen und es ist nicht ganz billig. Wird nicht bezahlt von den Kassen. Die nimmt man täglich. Erfahrungsgemäß gibt es dann immer Frauen, die sagen, es reicht mir jeden zweiten Tag mit der Zeit, aber eigentlich sind die für tägliche Anwendung gedacht.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Endometriose in den Wechseljahren und vor welchen Herausforderungen stellt das die Frauen und wie kann ihnen geholfen werden? Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast, bei Professor Silvia Mexner von der Berliner Charité und natürlich bei unserer Hormonexpertin Dr. Katrin Schaudig. War wieder sehr spannend.
Ja, vielen Dank. Und Silvia, an dich nochmal Sonderdankeschön. Toll, dass du Zeit genommen hast. Großartig.
Gerne, hat Spaß gemacht mit euch.
Ich weiß, diese Folge hat etwas Überlänge, aber ich hoffe, ihr fandet oder findet das Thema genauso spannend wie wir. Ihr könnt auch Teile nochmal nachlesen. Es gibt wie immer ein Transkript zur Folge und den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Ausgabe von Hormongesteuert dreht sich wieder alles um eure Fragen. Es geht zum Beispiel um Frauen mit vorzeitigen Wechseljahren. Es geht um Meningiome, das sind meist gutartige Hirntumoren. Und wir haben Fragen, ob man auch mit einem Meningiom noch Hormone nehmen darf. Und es geht um die Angst, durch eine Hormontherapie Krebs zu bekommen. Und es haben uns Frauen geschrieben, die eine Abrasio, also eine Ausschabung der Gebärmutterhöhle, machen lassen mussten und nun mit einer Hormontherapie beginnen wollen. Abonniert unseren Podcast, lasst gerne auch eine Bewertung für uns da und empfehlt uns gern weiter an eure Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen, Partnerinnen und Partner. Und falls ihr meinen Hörtipp heute vermisst habt, der kommt jetzt.
Hi, hast du Kinder? Willst du welche? Die Fragen sind natürlich super übergriffig, aber du kannst mir sowieso nicht antworten. Ich bin Verena. Ich habe selbst keine Kinder. Ich hatte auch nie Babyfieber, aber auch nie wirklich die Klarheit, dass ich auf keinen Fall ein Kind haben will. Kinder kriegen oder nicht. Eine Entscheidung, die unser ganzes Leben prägt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Ich bin Mama geworden und zwar selbstbestimmt. Ich habe mich von meinem Partner getrennt, um Mutter zu werden.
Andere dagegen wollen auf keinen Fall Kinder.
Sobald eine Frau mir so einen Test hinlegt, wo zwei Striche drin sind, ist Sense für mich.
Bei wieder anderen ist das gar nicht so eindeutig.
Selbstbestimmung und gewählte Verantwortung ist was ganz Großartiges. Aber die Backside ist halt eben auch genau das. Keine Verantwortung für jemand anderen.
Jede Geschichte ist anders. In der zweiten Staffel Kein Kinderwunsch spreche ich mit verschiedenen Menschen darüber, wie die Kinderfrage ihr Leben beeinflusst. Es geht um Wünsche, Timing, verschiedene Wege und Realitäten und ehrlicherweise auch um viele Zweifel. Kein Kinderwunsch, Staffel 2. Ab 21. Oktober gibt es die ersten 3 Folgen der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Danach jeden Dienstag eine neue Folge.
Und diesen Podcast Kein Kinderwunsch, den hört ihr genau wie unseren Podcast Hormongesteuert, kostenfrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudich.